ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen schon mal, ist, das wird bitter. Und ich, mir ist dann aufgefallen, ich habe das so markant bitter empfunden, dass ich bitter, obwohl es ein Adjektiv ist, groß geschrieben habe. Ich hoffe, damit kommt ihr auf der Folie klar. Das wird bitter. Ich möchte kurz eine Übersicht zeigen von diesem, wo wir uns befinden. Und zwar das Schaubild der also des Volkes Israels beziehungsweise von Schaffung der Welt über den Sündenfall, Noahs Arche, Turmbau zu Babel, die Erzväter, die Patriarchen, Erzväter genau, die 12 Söhne, die denn den Stamm Israel ausmachen, Mose, die Plagen, das Passa. Und wir befinden uns eigentlich jetzt genau dort am Rand der Küste, nachdem das Volk Israel durch das geteilte Meer hindurchgegangen ist. Und hier steigen wir jetzt heute ein in 2. Mose 15. Und ich lese da die nur einige Verse. Es ist ein Siegeslied, das das Volk Israel, das Mose eigentlich singt. Und ihr seht hier den ganzen Text. Ich sage immer, von welchen Vers ich vorlese, weil das Ganze ist zu viel, dürft ihr aber gerne nachlesen. Damals sangen, Vers 1, damals sangen Mose und die Israeliten dem Herrn folgendes Lied. Wir wollen dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Der Herr ist meine Kraft und mein Loblied. Er hat mich gerettet. Er ist mein Gott. Ich will ihn loben. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn preisen. Der Herr ist ein mächtiger Krieger. Herr ist sein Name. Vers 8. Beim Hauch deines Atems türmten sich die Wasser auf und die Fluten standen aufrecht wie eine Mauer mitten im Meer, erstarrten sie. Vers 10. Beim Hauch deines Atems schlug das Meer über ihnen zusammen. Sie versanken wie Blei in den mächtigen Wogen. Vers 13. Voller Güte hast du dieses Volk geführt, das du gerettet hast. Du hast es durch deine Macht zu deiner heiligen Wohnung geleitet. Vers 18. Der Herr ist König immer und ewig. Vers 21. Mirjam sang dazu, singt dem Herrn, denn er ist hoch erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Über 400 Jahre Knechtschaft, nach über 400 Jahren Knechtschaft in Ägypten war der Höhepunkt ihrer Befreiung aus der Sklaverei. Endlich frei! Das ägyptische Volk, der Pharao, der Feind, der Bedränger war nicht mehr ein Feind, sondern die meisten waren begraben im Wasser und Israel war endlich frei. Und was für eine Lobpreisparty zur Ehre Gottes. Sie wissen, wem sie danken wollen. Und es ist der beste Ort, um zu sein, und keinem anderen gebührt die Ehre. Wie gesagt, sie sind eigentlich auf dem Höhepunkt ihres Lebens. Bedenken wir, was 400 Jahre Sklaverei bedeutet hat. Leiden unter einem anderen Volk. Das gibt's heute noch auf der Welt. Menschen, die unter anderen echt leiden und die gern frei werden möchten. Da müssen wir nicht nur nach Syrien oder sonst wohin schauen. Da merken wir, das ist in Spanien auch so. Das starke Baskenland fühlt sich unterdrückt von den Spaniern und möchten gern frei werden. Die Schotten möchten gern frei werden. Dieses nicht mehr unter dem Diktat eines anderen zu sein, sondern frei zu werden, das beschäftigt die Menschen bis heute. Und ist es nicht so, dass du und ich auch frei werden möchten? Der Höhepunkt ihres Lebens erleben sie gerade, riesen Lobpreisparty. Wenn du nicht nur an die Existenz Gottes glaubst, sondern dich für Christus entschieden hast, entscheidest, hat Jesus dich befreit. Juristisch frei von der Macht der Sünde, deren Lohn am Ende nur Tod ist. Ich sage das nochmal. Wenn du nicht nur an die Existenz Gottes glaubst, sondern auch Jesus als deinen persönlichen Retter, Heiland und Erlöser angenommen hast, dann bist du juristisch befreit von der Macht der Sünde, deren Lohn am Ende der Tod ist. Das muss in uns erstmal reinsacken. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Aspekt. Befreit. Aber wenn du Jesus als persönlichen Retter annimmst, bist du noch nicht am Ziel angekommen. Es ist der Beginn einer Reise. Weil die Frage, die Gott im Laufe dieser Reise dir stellen wird, ist: Bist du bereit, ihn auch als Gott und Herrn, als Herr anzunehmen? Beim Volk Israel würde man Folgendes sagen: Gott hat die Menschen aus Ägypten befreit. So, und Gott sprach: Es werde Licht, und so könnt ihr mich jetzt sehen. Gott hat die Menschen aus Ägypten befreit. Sag mal zu deinem Nachbar: Gott hat die Menschen aus Ägypten befreit. Lass uns ein bisschen Interaktion bekommen. Gott hat die Menschen aus Ägypten befreit. Aber ist dadurch aber Ägypten aus dem Volk Israel befreit? Ist dadurch aber Ägypten aus dem Herzen des Volkes Israel befreit? Und genau das möchte doch Gott bei den Menschen. Ägypten aus uns herauszubekommen. Uns innerlich befreien von der sündigen Haltung im Herzen, unseren Charakter zu formen. Und das ist echt ein Prozess, das geschieht nicht einfach. Mal so nach dem Motto: Ich werde gläubig, jetzt guck mal, was passiert. Versuch mal, einen wunderschönen Garten anzulegen. Mach alles top mit den besten Pflanzen. Lass dich vom besten Gärtner beraten und kauf die teuersten Pflanzen, die in unserer Zeit auch wirklich toll vegetieren können. Und mach's mal richtig genial. Und dann sagst du: Danke, Herr Gärtner, das war richtig super. Jetzt guck mal, was daraus passiert. Und dann warte mal ein paar Wochen, Monate, merkst du nichts. Aber nach ein paar Monaten oder Jahren ist nichts mehr da und nichts erinnert an das, was eigentlich ursprünglich gedacht und geplant war. Und genauso ist es, unser Charakter geschieht nicht einfach, dass er von selber einfach besser wird, sondern der braucht Formung, der braucht Schulung, und das ist eine Lebensschule, durch die wir gehen, unseren Charakter zu formen. Das ist ein Prozess, und das geschieht nicht einfach, sondern hier ist unser aktives Mitarbeiten in Gottes Schule notwendig. Es gibt Kurse wie Erste-Hilfe-Kurs oder sonstige Schulungen. Ihr habt schon manche Unterweisungen, Schulungen, Fortbildungen in eurem Arbeitsleben, in eurem Schulleben gemacht. Und da bekommt man am Ende des Kurses eine Teilnahmebestätigung, hat teilgenommen. Das zählt auch bei ganz vielen Sachen, zählt es auch echt was. Das kannst du vorlegen: Ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, ich habe diesen, jenes gemacht. Also hat, und dann heißt es, glaube ich, zum Teil sogar erfolgreich teilgenommen. Wobei die Frage ist: Hat der wirklich erfolgreich teilgenommen oder war der nur da? War der nur da? Heutzutage kannst du ja in jedem Kurs sitzen und nichts mitkriegen, weil du mit deinem Handy oder mit sonst irgendwas so beschäftigt bist, das kriegt noch nicht mal der Referent mit, und du machst alles andere. teilgenommen. Aber so funktioniert es bei Gott nicht. Wer hier in Deutschland das Abitur ablegen möchte, ja, wer den Hauptschulabschluss ablegen möchte, wer eine mittlere Reife, wer ein Studium ablegen möchte, wer den Master oder Bachelor oder Master macht, da reicht nicht nur eine Teilnahmebestätigung, weil das sagt überhaupt nichts über den gewonnenen Kenntnisstand aus. Wer das Abitur erlangen möchte oder irgendeine in dem Richtung eine Prüfung ablegt, ich bleibe beim Abitur, aber jeder, der jetzt kein Abiturient ist, darf das auf seine Schulbildung übertragen, muss über Jahre Lernzielüberprüfungen bestehen. Und nicht bestandene Prüfungen werden nicht so, ah ja, egal, sondern da gibt's Wiederholungen. Und manchmal muss man ein ganzes Jahr wiederholen. Und unter diesem Aspekt müssen wir nun die folgende Geschichte, aber auch alle weiteren Ereignisse, die uns in der Bibel beschrieben sind, verstehen. Diese 40 Jahre Wüstenwanderung hätten das Volk Israel wahrscheinlich relativ schnell abkürzen können, wenn sie Lernzielerfolge hätten feiern können, was sie nicht haben. Und jetzt kommen wir in den eigentlichen Predigttext, und der steht in 2. Mose 15, und zwar gleich im Anschluss an diese Lobpreisparty, an das Lobpreislied, an diese gewonnene Schlachten, an dieses Begeistertsein, was Gott alles Gutes getan hat, der doch so stark ist und die den Pharao und all seine Reiter im Meer hat versinken lassen und der noch viel mehr gemacht hat. Und hier heißt es in 2. Mose Kapitel 15 ab Vers 22, danach führte Mose die Israeliten vom Roten Meer fort und sie zogen in die Wüste Schur. 3 Tage lang wanderten sie durch die Wüste ohne Wasser zu finden. Als sie nach Mara kamen, fanden sie schließlich Wasser. Doch sie konnten es nicht trinken, denn es war bitter. Deshalb erhielt der Ort den Namen Mara. Da beschwerte sich das Volk bei Mose, was sollen wir trinken? Mose rief den Herrn um Hilfe an. Da zeigte der Herr ihm ein Stück Holz. Nachdem Mose das Holz in das Wasser geworfen hatte, wurde das Wasser trinkbar. In Mara gab der Herr ihnen Vorschriften und Gesetze und stellte sie auf die Probe, indem er sagte, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Befolgt meine Gebote und Vorschriften, dann werde ich euch nicht an den Krankheiten leiden lassen, die ich über die Ägypter gebracht habe, denn ich bin der Herr, der euch gesund macht. Da zogen sie weiter nach Elim, wo es 12 Quellen und 70 Palmen gab. Dort am Wasser schlugen sie ihr Lager auf. Soweit dieser Bibeltext. 3 Tage kein Wasser und dann eines, das man nicht trinken kann. Das war echt bitter, im wahrsten Sinne des Wortes. Israel kam durch Entbehrung an dieses bittere Wasser. Und jetzt müssen wir gut aufpassen. Wir müssen nämlich begreifen und merken, Israel war unter der Führung Gottes. 3 Tage Wüstenzeit ohne Wasser war unter der Führung Gottes. Die sind nicht eigene Wege gegangen, wo man sagen muss, ja klar, ihr habt ja nicht auf Gott gehört, also passiert das, dann wärt ihr doch mit Jesus mit Gott richtig unterwegs gewesen, dann wärt ihr nicht im trockenen Zustand gewesen, sondern sie waren unter der Führung und Leitung Gottes. Boah. Also wer jetzt gern hier aussteigen möchte, beenden wir den Gottesdienst und lösen die Gemeinde auf und sagen, also wenn das so ist, Gott, so habe ich mir das nicht vorgestellt, dann gehe ich besser. Wir würden sehr schnell für uns beurteilen, da ist kein Segen drin, den Weg gehe ich nicht weiter. Und auch das Volk beschwert sich gleich bei Mose und Gott. Aber ist es nicht ein Hinweis, dass schwere und bittere Erfahrungen auf unserem Weg nicht automatisch Strafe bedeuten, sondern vielleicht charakterschulend sind? Puh, boah, also das kostet anscheinend echt was. Wie gehen wir mit trockenen oder bitteren Phasen in unserem Leben um? Und dann ist so die Frage, wo erleben wir Trockenheit? Wo erleben, was sind unsere bitteren Momente im Leben? Und weil ich das jetzt nicht nur als eine Frage so in den Raum stellen möchte, habe ich hier was vorbereitet. Und zwar der Philipp gibt hier für jeden einen kleinen Zettel durch und einen vereinzelt Kugelschreiber. Und ich möchte euch in eine Interaktion herausfordern. Keine Angst, von uns liest keiner die Zettel. Aber dass wir jetzt an diesem Punkt, wo wir sind, in diesem Begreifen von diesem sich zu Christus bekehrt zu haben, zu merken, juristisch gesehen bin ich frei. Und ich bin jetzt unterwegs mit Gott und es gibt Momente, die empfinde ich als absolut bitter oder als sehr, sehr trocken. Und ich mag uns ermutigen, dass wir uns jetzt einen kleinen Augenblick Zeit nehmen und jeder für sich das einfach vielleicht mit einem Stichwort, manch einem reicht vielleicht auch ein Smiley oder das Gesicht des Chefs zu malen oder was auch immer, reicht das zu notieren, wo gehen wir durch trockene Phasen, obwohl wir uns doch von Gott geführt meinten und jetzt denken, ich stehe nicht mehr im Segen, und was sind für uns bittere Momente. Notiert es mal für euch, jeder ist daran eingeladen, ich nehme auch gleich noch ein Zettel. Muss auch niemand reingucken und schreib auch bei deinem Nachbarn nicht ab. Der hat vielleicht einen anderen bitteren Moment wie du oder trockenes Empfinden. Es mag uns vielleicht ungewohnt sein, aber ich mache uns echt Mut, manchmal Dinge echt festzumachen, auch mal aufzuschreiben und nicht nur sagen, ja, ich kann das jetzt in meinem Kopf machen, obwohl du natürlich frei bist. Und einen Stift. Okay. Ich sage euch nachher bald, was wir damit machen. Falt es denn einfach mal zu, dann kannst du mir besser zuhören. Braucht noch jemand einen Stift? Hat jeder? Wie erleben wir Trockenheit? Was sind für uns bittere Momente? Glaubst du, dass du trotzdem auf dem richtigen Weg bist und in der Führung Gottes? Das Volk Israel macht ein Stück weit das Richtige. Es ist besser, sich bei Gott zu beschweren, als sich über Gott zu beschweren. Es ist besser, sich bei Gott zu beschweren, als über Gott zu beschweren. Und vor allem, wenn du mit Menschen dich unterhältst, die gar keine persönliche Beziehung zu Jesus haben oder die vielleicht echt jung im Glauben sind, die gerade vielleicht in der Phase sind, wo sie gerade die großen Machttaten Gottes erleben, wie sie frei werden aus Bindungen, aus der übertragenen Macht des Satans, frei vom Alkoholismus, vom Rauchen, von Gebundenheiten, sich zu Christus bekehren und durchs Rote Meer, was ein Bild für die Taufe ist, jetzt gerade auf dem Weg mit Jesus ist, sich bei denen zu beschweren über Gott ist denkbar ungünstig. Und ich denke, dass wir das auch in unserer heutigen Gesellschaft merken, wachsame und gute Unternehmen sind sehr kritikfähig und sehr daran interessiert, dass man sagt, könnten wir was besser machen? Sagen Sie es uns. Machen wir was gut? Sagen Sie es den anderen. Und so dürfen wir echt auch mit Gott umgehen. Sie machen einerseits das Richtige, dass sie sich bei Gott beschweren und wir sollten uns nicht über Gott beschweren. Gott kann mit Kritik umgehen. Können wir das auch? Ich merke, mir fällt es echt schwer, mit Kritik umzugehen. Vor allem da, wo ich eigentlich denke, ich mach's doch gut. Bei Dingen, wo ich weiß, dass ich es nicht gut mache, da ertrage ich die Kritik nur ein Stück weit eher, wobei mir das ja auch schon schwer fällt. Ich plaudere jetzt aus meiner Nähkästchen. Wie geht's euch? Gott kann mit Kritik umgehen. Können wir das auch? Mir fällt es sehr schwer. Die Lösung ist aber nicht, dass mich keiner mehr kritisiert, sondern dass ich lerne, kritikfähig zu werden. Merkt ihr, da ist ein Unterschied. Je nachdem, wie es dir geht, also Gott kann mit Kritik umgehen. Können wir das auch? Und wenn nicht, ist die Lösung ja nicht, dass mich niemand mehr kritisiert. Und ich muss den Leuten ja auch nicht sämtliche Regeln aufzeigen. Ich nehme Kritik an, aber unter und den jetzt ein Haus zeichne, so und so und so und so muss es sein. Sondern zu sagen, die Lösung kann nicht sein, dass die Leute mich nicht mehr kritisieren, sondern dass ich lerne, mit der Kritik umzugehen, dass ich lerne, kritikfähig zu werden. Was macht Gott in der Situation? Das Volk Israel beschwert sich bei Gott und Mose ruft Gott an und Gott zeigt Mose ein Stück Holz. Das nimmt Mose und wirft es in das bittere Wasser und das Wasser wurde, in meiner Übersetzung heißt es trinkbar, in anderen Übersetzungen heißt es, das Wasser wurde süß. Jetzt gibt's da genügend Archäologen und Wissenschaftler, die sind dabei, die ganze Sinai-Halbinsel abzugrasen und jedes Stück Holz zu untersuchen, was macht es mit bitterem Wasser? Und werden wahrscheinlich Wissenschaftsgelder millionenfach ausgeteilt, wenn man denkt, aha, hier ist jetzt irgendwo das Prinzip, das wir begreifen müssen, oder hier müssen wir die Pflanze finden. Gott zeigt Mose ein Stück Holz. Der wirft es rein. Ich habe da irgendwo ganz am Anfang so ein Bild gehabt. Hier sieht man, wie Mose ein Stück Holz in der Hand hat und wirft's in das Wasser von Mara. Ist das nicht vielleicht eine Gedächtnisstütze für uns, dass das Kreuz Christi alle Bitterkeit aus solchen Erfahrungen wegnehmen kann? Was für ein Hammer, dieser Gedanke, dass der Weg im Glauben mit Jesus ist gekennzeichnet davon, dass wir in eine Charakterschulung kommen. Es gibt Situationen, die können uns bitter machen, die machen uns bitter, die erleben wir als Trockenheit. Die Lösung ist nicht, dass Menschen nicht mehr mich kritisieren dürfen, sondern dass ich an dem Punkt bin, zu lernen, wie gehe ich mit der Kritik um und wie schaffen wir das denn? Wie schaffen wir das überhaupt? Indem vielleicht das Holz vom Kreuz hier etwas ausstrahlt, ausgibt, was aus Bitterem etwas trinkbar werden lässt, dass wir es ertragen können. In Römer 15, Vers 3 heißt es, denn auch Christus lebte nicht für sich selbst. In der Schrift heißt es, die Menschen, die dich begleiten, begleiten auch mich. Die Menschen, die dich beleidigen, beleidigen auch mich. Dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, sodass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Es bedeutet, wenn doch Gott uns etwas verheißen hat, ein verheißenes Land, ein ewiges Leben, ein Ort, an dem kein Leid, keine Träne, kein nichts mehr uns irgendwo wehtun kann, dann heißt es hier, dass wir geduldig darauf warten, was Gott in der Schrift versprochen hat, weil die Menschen, die dich beleidigen, beleidigen auch mich. Gott ist bereit, sich mit angegriffen zu fühlen. In Galater 3, Vers 13 heißt es doch, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich, denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Jesus nahm alle Bitterkeit auf sich. Und vielleicht müssen wir das so verstehen. Nicht das Holz hat insofern heilende Wirkung gehabt, dass es irgendein Extrakt ausgegeben hat, dass es Wasser wieder trinkbar gemacht hat, sondern das Holz, das Mose wahrscheinlich reingeworfen hat, das Kreuz, das in die Welt aufgerichtet wurde, gepflanzt wurde, hat diese Bitterkeit auf sich gezogen, wie ein Schwamm, auf sich genommen, in sich. Jesus sagt, ich wurde zum Fluch. Verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Der Fluch ging in das Holz, die Bitterkeit ging in das Holz. Deine und meine Angriffe, die, an denen wir echt verzweifeln und uns manchmal bei Gott beschweren, oder andersrum, wo wir uns über Gott beschweren, das ist, hat Jesus doch am Kreuz schon lang getragen. Jesus nahm alle Bitterkeit auf sich, wenn wir die bitteren Momente ans Kreuz bringen. Und wenn wir eben die bitteren Momente ans Kreuz bringen, dann geben wir Jesus die Möglichkeit, das Bittere umzuwandeln und etwas Süßes daraus zu machen. Ist das nicht interessant, dass der Teufel gerade andersherum arbeitet? Er gaukelt uns was Süßes vor und am Ende wird's bitter. Ganz massiv habe ich da das Bild von Narnia und von der Eishexe im Blick, wer den Film gesehen hat. Toller Film und nichts für Kleinkinder und für schwache Gemüter. Es ist auch nicht die Bibel, aber es gibt so ein manche Parallelen, die sind sehr interessant. Die Eishexe, wenn sie zu vergleichen ist mit dem Teufel, dann hat die diesem einen Jungen erstmal einen türkischen Honig angeboten. Und er hat sich darauf eingelassen, obwohl er eigentlich wusste, er sollte nicht auf jemand anderen hören. Und er saß da auf ihrem Schlitten und aß den türkischen Honig und wollte dann später nochmal. Und es war nur noch Würmer und es war bitter und es war abstoßend. Und so arbeitet der Teufel. Der schenkt uns Verlockungen, wo wir sagen, boah, wenn ich das mache. Und was gibt's an Leuten, die Leid haben, weil sie etwas als kostbar und süß empfunden haben und im Nachhinein, wer seine wer sich mit Drogen oder Rauschgift einlässt, der denkt ja erstmal, eigentlich ist das was Gutes. Mit Alkohol seinen Frust wegspülen ist doch erstmal eine gute Lösung, weil es fühlt sich eigentlich gleich, die Probleme werden erstmal egal. Ist doch eigentlich erstmal süß. Aber am Ende wird's bitter. Und so arbeitet der Teufel. Und Jesus macht's andersrum. Er kann aus was Bitterem was Süßes machen. Er hat die Kraft und die Macht dazu. Psalm 1, Vers 1 heißt es, glücklich ist der Mensch. Übrigens ist es der Lieblingspsalm meines Vaters, der Psalm 1. Und das ist ein Psalm, den wir echt in der vollen Gänze am besten auswendig kennen sollten. Ich lese jetzt mal die ersten drei Verse, aber ich werde euch immer wieder mal dran erinnern. Lest Psalm 1, buchstabiert Psalm 1, seid am Psalm 1 nah dran. Das ist der ganz am Anfang von dem Psalm. Psalm 1 halt. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer verwurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Andere Übersetzung sagt, gelingt ihm wohl. Wir haben gelesen gehabt, dass nachdem das Holz in das bittere Wasser geworfen wurde und es trinkbar wurde, etwas später zogen sie weiter nach Elim, wo es 12 Quellen und 70 Palmen gab. Dort am Wasser schlugen sie ihre Lager auf. Also das klingt für mich nach Sättigung, nach Fülle. Sie war noch nicht am Ziel, aber es war echt besser. Und unter diesem Aspekt, er ist wie ein Baum, der am Flussufer verwurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt, seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Um Psalm 92, Vers 13, da heißt es, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen, und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Ich ruf dir und mir heute Morgen zu, wir sollten lernen versuchen, nicht und bittere Momente zu umgehen, in bitteren Momenten oder in der Trockenheit unseres Lebens, wenn es mit Arbeitsverlust, Lohnreduzierung, statt dreimal nur noch zweimal in Urlaub oder was wir in Deutschland für bittere Momente haben, an Entbehrungen, an Dingen. Es gibt auch Lebensschicksale, die möchten wir sicher mit keinem tauschen, die vielleicht auch der eine oder andere zu tragen hat. Aber was wir nicht vermeiden können, und worin wir drin stecken, ist erstmal, wenn wir aufrichtig auf dem Weg mit Jesus sind, nicht automatisch Fluch vom Teufel. Vielleicht ist es, um so eine Art Lernerfolgsüberprüfung, dass wie gehen wir in dieser Krisensituation um. Und jetzt denken wir an diesen Mann, mit dem ich ganz sicher nicht tauschen möchte, der 1871 oder wann er gelebt hat, eigentlich alles verloren hat. Und dann kannst du auch sagen, vergiss das Geld. Aber diese 5 Kinder, diese 4, diese 3, das, was ich vielleicht als Mangel wirklich erlebe, das möchte ich nicht hergeben. Und dann, wie dieser Mann in der ganzen Situation nicht bitter geworden ist, und gesagt hat, Gott hat mir alles genommen und von dem Moment an, ich hasse ihn und ich werde ihn meiden. Es gibt einen Film, der heißt, Gott ist in Klammer nicht, ist es Klammer geschrieben, tot. Und es geht um eine Story, die Story ist so, dass in einer Universität jemand noch zum Vollmachen seiner Kurse in einen Philosophiekurs geht und der Lehrer sagt allen Studenten, das sind ungefähr 80 drin, also ich möchte, dass wir uns über diese ganze Kreationismus. Dankeschön. Also quasi, dass wir an eine Schöpfung und Schöpfergott glauben. Die Diskussion möchte ich mir in diesem Philosophiekurs sparen. Deswegen schreibt jeder auf einen Zettel, Gott ist tot. Unterschreibt es mit Datum und erst dann bin ich bereit, meinen Unterricht zu machen. Und dann ist da eben ein junger Student drin, der sagt, nee, das kann ich nicht schreiben. Das will ich auch gar nicht schreiben, weil ich glaube das nicht. Und dann hat er gesagt, okay, die nächsten drei Vorlesungen kriegst du jeweils 20 Minuten, uns vom Gegenteil zu überzeugen. Aber ich sag dir, ich bin ein harter Gegner und es wird nicht leicht für dich. Und mit irgendwie billigen Antworten brauchst du nicht kommen. Das ist relativ spannend, wie er dann versucht, es herzuleiten. Und am Ende kommt raus, dass der Professor so Gott hasst, weil er als kleiner Junge seine Mutter früh verloren hat, die einzige Verwandte war, die er hatte, dass er gesagt hat, warum hat Gott mir meine Mutter genommen? Ich hasse ihn. Und der Student, der hat es nämlich geschafft zu sagen, hat nämlich an dem Punkt angesetzt, gesagt, hassen Sie Gott? Hassen Sie Gott? Und der Professor hat sich da lang nicht drauf eingelassen. Am Ende ist er völlig ausgewählt und sagt, ja, ich hasse Gott. Er hat meine Mutter geraubt. Und dann sagt der Student damit zu ihm, wie können Sie jemand hassen, den es eigentlich gar nicht gibt? Nach Ihrer Meinung. Ich mag uns Mut machen. Wisst ihr, auf uns warten doch die Wasser von Elim. Auf uns warten die fruchtbaren Momente. Auf uns wartet ein neues Jerusalem, eine Verheißung, wo wir wirklich kein Leid, kein Tod, kein Geschrei mehr haben. Aber in dieser Zwischenzeit ist die Frage, was machst du und ich mit den Herausforderungen des Lebens, die wir scheinbar nicht ändern können? Machen sie uns bitter oder sind wir vor lauter Trockenheit, dass wir sagen, so Gott, mit dir danke, ich habe eigentlich genug gelitten, jetzt reicht's. Weil 3 Tage kein Wasser, das ist mehr als genug gelitten. Nach 2 Tagen ist kaum einer von uns noch imstande, klar zu denken, geschweige denn irgendeine Perspektive zu haben. Und manchmal scheint dir vielleicht, ob es finanziell ist, ob es beziehungsmäßig ist, ob sonst was zu sagen. Gott ist zu spät. Gott ist zu spät. Aber wie können wir das Gott vorwerfen, der doch der ist, der alles im Blick hat, der größer ist als Raum und Zeit, der einen großen, umspannenden Heilsplan hat. Die Gottesfürchtigen, Psalm 92, Vers 13, werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Und ich möchte uns einladen, Mut machen. Heute ist der erste Sonntag im Monat. Wir feiern Abendmahl. Und was wir machen ist, wenn wir heute Abendmahl feiern, dann ist es so, im Abendmahl denken wir an das Kreuz und an das Leiden Jesu am Kreuz. Und wir denken daran, dass Jesus zum Fluch für uns geworden ist. Amen. Und was wir heute machen, wenn wir Abendmahl feiern, ist, dass wir uns an die 2 Tische versammeln. Der Philipp geht an den einen Tisch und vielleicht mit dem Lasser zusammen und der Thomas ist mit mir am anderen Tisch und wir werden auf beiden Seiten, werden wir erstmal auch so einen Korb hinstellen, drüben ist schon einer. Und dann, bevor wir Brot und Saft denn zu uns nehmen, werfen wir die trockenen, bitteren Dinge, die wir aufgeschrieben haben, vielleicht zusammengeknüllt, da rein. Und dann werden wir das im Gebet auch so einfach für uns nehmen. Jesus, wenn dein Kreuz mir das Bittere zum Trinkbaren macht, wenn du die Trockenheit überwinden kannst, dann soll dir mein ganzes Vertrauen, dann will ich dir mein ganzes Vertrauen schenken. Und so soll die Predigt jetzt ganz auch in das Abendmahl hineinwirken. Und es wird nichts im Hintergrund spielen. Wir sind einfach unter uns. Wir müssen jetzt keine Atmosphäre schaffen, sondern Gott ist da und er wirkt heute Morgen. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott in dir und in mir etwas freisetzt, dass auch die, die vielleicht gestern beim Gemeindeputztag waren, nicht dadurch bitter werden zu sagen, es waren vielleicht die üblichen Verdächtigen da, aber es kommt ja sonst niemand, sondern dass wir auch da sagen, all die Bitterkeit, auch was wir in meiner Gemeinde erleben, das möchte ich echt wegwerfen, zu Jesus bringen, weil er mich verändern, weil er die Situation verändern will. Und ich will lernen, durch ihn nicht Kritik und trockenen Situationen aus dem Weg gehen zu müssen, sondern mich dessen zu stellen, wenn ich doch unter der Führung und Leitung Gottes bin und mein Leben dort verstehe.